Diese Episode wird präsentiert von meinen Leserinnen und Hörerinnen. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Die gängige Finanzierung von solchen Projekten ist Werbung. Ich fühle mich aber recht unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch dabei irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Und Firmen, die wirklich nachhaltige und kaufenswerte Sachen produzieren und dabei auch noch faire Werbetarife bezahlen, lassen sich sehr selten finden. Daher kommt gleich zu Beginn eine kleine Bitte von mir, und zwar: unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Mein Ziel ist es, den Podcast und Blog irgendwann komplett von meinen Leserinnen und Hörerinnen zu finanzieren. Mit eurer Unterstützung ermöglicht ihr somit, dass es diesen Podcast auch weiterhin gibt. Hierfür schaut ihr auf meiner Abo-Webseite vorbei und könnt dort das für euch passende Abo aussuchen. Mit einem Abo tut ihr nicht nur Gutes, sondern könnt außerdem Premium-Inhalte downloaden, wie zum Beispiel PDFs zu unseren heißgeliebten Spielideen. Schaut hierfür vorbei auf schemamapool.com und dort unter Abo. Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfülltem Muttersein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön bist du heute dabei. Los geht's! Die Illustratorin Katja Berlin hat einst in ihren berühmten Torten der Wahrheit gefragt, wofür Frauen sich rechtfertigen müssen. Die vier Kuchenstücke des Diagramms sind nur Kinder, nur Karriere, Kinder und Karriere, sowie keine Kinder und keine Karriere. Diese humorvolle Grafik zeigt schön auf, dass es Frauen eigentlich nie so richtig und recht machen können. Egal was Frau tut, immer kommt irgendwelche Kritik und damit sehr oft das einhergehende schlechte Gewissen. Um dieses Dilemma besser zu verstehen, half mir das Buch »Die Erfindung der Hausfrau«, Geschichte einer Entwertung von Efke Rulfes. Darin beschreibt die Kulturwissenschaftlerin, dass die Hausfrau ein modernes Phänomen ist, und sie zeigt historisch auf, wie die Erfindung der Hausfrau mit dem sehr oft schlechten Gewissen von Müttern verbunden ist. Ich freue mich sehr, dass du, Efke, heute meine Gästin bist. Herzlich willkommen.
Hallo, ich danke für die Einladung, freue mich.
Wie bist du zum Thema, also wie bist du zur Hausfrau gekommen? Also nebst deiner Forschungstätigkeit würde unsere HörerInnen und auch mich vor allem vielleicht eine persönliche Geschichte interessieren. Gab es oder gibt es in deinem Leben Hausfrauen, die dich bewegt oder inspiriert haben?
Also ich vermute mal, dass das bei uns allen der Fall ist, weil die Generation der Hausfrauen ist ja nicht so lange her. Das ist ja unsere Mütter- und Großmütter-Generation. Ja, du hast es ja gerade gesagt, ich habe mich mit einem akademisch sozusagen mit einem Haushaltsratgeber aus dem 18. Jahrhundert beschäftigt. Und während ich das gelesen habe und eben gemerkt habe, dass das das Modell der Hausfrau damals noch gar nicht gab, habe ich mir sozusagen Gedanken gemacht darüber, wie ist denn dieses Modell der Hausfrau überhaupt entstanden, und vor allem immer diese Frage, wie konnte das eigentlich dazu kommen, dass das gerade jetzt in Westdeutschland der 50er Jahre im Grunde sowas zu einer Norm geworden ist, dass diese ganzen Frauen überhaupt keine Alternative mehr hatten. Und das hat mich auch dazu gebracht, irgendwie meine eigene Familiengeschichte ein bisschen zu hinterfragen. Und ich würde eigentlich sagen, dass an diesem Modell oder an diesen Anforderungen, die, also nicht nur, also aber unter anderem auch daran, die Ehe meiner Eltern gescheitert ist.
Daran was?
Die Ehe meiner Eltern ist gescheitert, eben an diesen Anforderungen. Und weil in den 70er Jahren war es dann plötzlich völlig, oder es hat ja bis 77 gedauert, bis das rechtlich abgeschafft wurde, dass die Frauen sozusagen nur mit Zustimmung ihres Mannes arbeiten gehen durften. Also nicht ganz, aber so ungefähr. Und für meine Eltern war es total normal. Beide haben studiert. Ihnen war irgendwie klar, sie wollen nicht das alte Familienmodell irgendwie weiterleben. Sind dann in die Kleinstadt zurückgezogen, hatten beide ihren Beruf, hatten auch getrennte Konten und so weiter. Aber es gab keinen Strukturwechsel, es gab keinen Mentalitätswechsel. Das heißt, mein Vater hat völlig, und die gesamte Kleinstadtgesellschaft natürlich, die waren völlig davon ausgegangen, dass meine Mutter zwar arbeitet, aber gleichzeitig auch noch alles macht, was irgendwie die Kinder betrifft und den Haushalt. Mein Vater wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwie dann da nur ein Viertel. Ich glaube, der hat nicht mal Fuß in die Schule gesetzt, wo ich war oder so. Also kein Elternabend mitgemacht und nichts. Und das finde ich so interessant, dass da dass die Frauenbewegung der 60er, 70er Jahre ganz viel verändert hat, aber dass gesellschaftlich eigentlich dann keine neuen Strukturen bereitgestellt wurden. Also der Kindergarten, in den ich ab 3 dann erst, meine Mutter ist 6 Wochen, nachdem ich geboren war, wieder arbeiten gegangen. Der Kindergarten fing erst ab dem Alter von 3 an, der ging dann auch nur von 9 bis 12. Hm. Also so, wie soll man das denn? Hm. Das ist absurd. Und das hat mich dann doch sehr ins Denken gebracht. Und gleichzeitig fand ich eben auch so interessant, dass ich mit diesem alten Ratgeber, als ich den gelesen habe, und eben, wie gesagt, gemerkt habe, so, okay, das war früher alles ganz anders. Gleichzeitig gemerkt, Leute, die um mich herum Kinder bekommen haben, die bis dahin so ein ganz gleichberechtigtes Leben irgendwie geführt haben als Paar, in dem Moment, wo die Kinder da sind, die irgendwie in Strukturen zurückgefallen sind, die eigentlich, würde ich sagen, fast konservativer waren als in den 90ern oder so. Oder so. Also hatte ich so das Gefühl, gerade in so einer bürgerlichen Wohl- oder gut verdienenden Schicht, die Frauen ganz selbstverständlich in Teilzeitarbeit gegangen sind oder gar nicht gearbeitet haben und sich auch wieder voll um die Kinder gekümmert haben und um den Haushalt, obwohl die eigentlich einen ganz anderen Anspruch hatten vorher. Mhm. Und das hat mich, währenddessen ich mich da mit dem 18. Jahrhundert beschäftigt habe, das fand ich so einen krassen Widerspruch, weil ich das Gefühl hatte, wir in dem Moment, wo es sozusagen möglich wird, durch Geld oder durch die Lebensumstände, machen wir unser Leben wieder selbst wieder restriktiver. Weißt du, verstehst du, was ich meine?
Würde mich sehr interessieren, wie machen wir unser Leben selbst restriktiver? Hast du da ein Beispiel?
Vielleicht, also ich will jetzt überhaupt nicht ich finde, warte mal, wie soll ich es formulieren? Wie Franziska Schutzbach gesagt hat zum Beispiel in diesem tollen Buch Die Erschöpfung der Frauen, dass sich jetzt ganz viel auf das Glück des Kindes konzentriert. Und dadurch, und in dem Moment, wo das wohlstandsmäßig möglich ist, Leute, die Zeit und das Geld haben, wahnsinnig viel Energie auf das Kind und Aufmerksamkeit auf das Kind gerichtet wird, sodass die Menschen teilweise sich selbst verlieren, habe ich das Gefühl. Mhm. Die Eltern, vor allem die Mütter. Mhm. Und man kann nur so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auf das Kind bereitstellen, wenn man die geldlichen Mittel und die Zeit auch hat. Mhm. Das geht dann aber alles zu Lasten sozusagen des eigenen Lebens, das ja auch irgendwo noch da ist, sein sollte. Und natürlich auch kann eben auch zu Altersarmut führen, wenn man sich wieder auf das Alleinversorgermodell zurückbesinnt, weil anders ist es dann nicht zu finanzieren. Mhm. Und das heißt dann finanzielle Abhängigkeit in dem Moment, wo Tod, Krankheit oder Trennung kommen und dann der Rentenbescheid irgendwie nicht sehr gut aussieht am Ende.
Ja,
jetzt im Schnelldurchlauf sozusagen das, was
ja.
mich irgendwie motiviert hat, auch dieses Buch zu schreiben.
Ja, ich glaube, es berührt mich jetzt sehr, was du gesagt hast, weil das ist ein bisschen Story of my life. Also ich bin jetzt auch frisch getrennt, frisch seit Frühjahr letzten Jahres. Und wahrscheinlich würden meine Töchter in deinem Alter auch so auf ihre Familie zurückblicken. Ich denke schon, also ich wurde irgendwie feministisch politisiert, als ich im Kreissaal war, als ich Mutter wurde. Vorhin dachte ich so, das ist alles machbar und eine Frage von Organisation und bei mir sowieso. Ich ging dann im ersten Wochenbett noch mit meinem Baby in die Vorlesungen, schrieb meine Masterarbeit fertig.
Wow, okay.
Ich wollte aber nicht arbeiten, weil ich tatsächlich auch die Zeit, also Berufsarbeiten, also ich hatte das Privileg, dass ich studieren konnte, aber Berufsarbeiten wollte ich nicht die ersten. Ja, ich dachte so ein Jahr, zwei Jahre, weil ich tatsächlich einfach auch die Zeit mit dem Kind verbringen wollte. Und dann rutscht man so in dieses Ding rein, dann kam das zweite Kind zwei Jahre später, ich hatte Wochenbettdepression, das war keine einfache Zeit, auch die Schwangerschaft. Und manchmal denke ich so, wenn ich all diese Bücher über das Patriarchat nicht gelesen hätte, wäre ich wahrscheinlich eine glückliche Hausfrau und noch immer mit meinem Mann zusammen. Und ich glaube schon, das Patriarchat oder das Wissen, das wir heute darüber haben, ich meine, unsere Eltern, Mental Load, Care-Arbeit, das wusste niemand. Ich glaube, das ist schon nicht so einfach für die Beziehungen.
Ja.
Weichen wir natürlich ein bisschen vom Thema Hausfrau ab.
Nee, ja.
Aber nur weil das so deine Motivation war.
Ja, ich weiß, ich kann auch schwierig sagen, wie es ist. Aber es geht auch nur gemeinsam. Also es ist, um jetzt mal in die Ratgeber-Ecke zu gehen, ich weiß nicht, aber ich glaube, man muss wahnsinnig viel drüber reden und sich ganz viel bewusst machen und gemeinschaftlich versuchen, Familie zu leben. Das ist ja, also wenn man jetzt von einer echten Partnerschaft ausgeht, dann ist das ja was sich auch entwickelt und was auch immer wieder neue Herausforderungen sind und so. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, sich bewusst, immer bewusst zu sein, dass das nicht nur private Entscheidungen sind auch, sondern dass die immer von Gesellschaftsstrukturen bestimmt sind. Und auch von politischen Strukturen bestimmt sind.
Ja.
Und von ökonomischen natürlich. Und das, ja.
Genau. Ich glaube, du schreibst ja am Ende des Buches, schreibst du eben, es geht einerseits, also so, für mich war das, ich stelle mir halt auch immer die Frage, wir haben jetzt die Analyse, es ist alles ziemlich prekär im Patriarchat und Kapitalismus. Und dann frage ich mich halt immer so, ja, wie kommen wir denn hier raus? Und du schreibst ja am Ende deines Buches, dass einerseits eben die politischen Strukturen, da würde ich gerne kurz drauf nachher noch eingehen, dann aber, dass man sich die eigenen Prägungen und so die gesellschaftlichen Erwartungen, dass man sich dessen einfach mal bewusst wird. Da hilft das Buch natürlich enorm. Und dann eben auch, dass man die Lebensentwürfe halt immer wieder neu bespricht und, was ich sehr spannend finde, dass die halt auch immer wieder neu angepasst werden müssen. Weil oft hat man so das Gefühl, so, jetzt bin ich schwanger und jetzt ist klar, wie ich zu leben habe. Und dass man das aber eben das immer wieder neu anpasst und neu bespricht, das finde ich total wichtig, weil ja dann, wenn man das nicht macht, verfällt man eben in diese Muster und Prägungen.
Ja, ich kann gar nicht die Geburt eines Kindes, das ist ja gar nicht, das ist ja so riesig, also mit allem, was dazugehört. Und ein Teil dessen ist aber eben auch, dass in der Folge einfach der Haushalt explodiert. Ja, das sind ja das, was man vorher zu zweit irgendwie gemacht hat, was man so nebenbei gemacht hat oder sowas, das ist ja auf einmal. Da kommt ja, ich weiß gar nicht, kann man gar nicht in Worte fassen, was da irgendwie alles plötzlich gemacht werden muss. Und das ist einfach eine neue Situation und dessen sollten sich alle bewusst sein und sollten wirklich immer darüber reden, was jetzt wer was macht und wie viel und nicht immer davon ausgehen, dass derjenige, der am Anfang oder vor allen Dingen die am Anfang zu Hause bleibt, stillschweigend, das alles auch noch mit übernimmt, weil der andere arbeitet ja 40 Stunden die Woche oder vielleicht sogar noch mehr. Und sich das dann alles so einschleicht, ja, irgendwie, sondern immer wieder thematisieren, wie können wir das anders machen, was ist zu viel, wo können wir uns Hilfe holen, was ist vielleicht nicht so wichtig, wo sind die Prioritäten und so weiter. Und das ändert sich ja auch immer wieder. Sicher auch jedes Mal mit dem Schlafverhalten des Kindes, was ja auch in den ersten Jahren sehr herausfordernd ist. Und aber auch bei den Kindern ändert sich ja immer sehr viel. Und das muss, glaube ich, ständig immer wieder bewusst gemacht werden und besprochen werden.
Ja, und ja.
Nee, es gab dieses schöne Zitat von der Helene Klar, diese Scheidungsanwältin in Wien, die sagte, sie sagte, der häufigste Scheidungsgrund bei Paaren ist das zweite Kind in Verbindung mit der 40-Stunden-Woche. Und dann ist sie gefragt worden, wieso hat ihre Ehe denn so lange gehalten? Sie haben ja auch zwei Kinder. Und dann sagte sie, weil mein Mann und ich uns immer klar darüber waren, dass an allem Bösen der wirklich Schlimmen Kapitalismus schuld ist. Und das fand ich irgendwie ganz gut, weil die haben eine gemeinsame Basis, ein gemeinsames Verständnis und haben gemerkt, okay, wir müssen diese Sachen, das ist nicht unsere Privat, es ist natürlich auch auf eine Art eine Privatangelegenheit, aber sie wird eben bestimmt von ökonomischen, politischen, gesellschaftlichen Strukturen. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Und wie kann man sich gegenseitig helfen, glaube ich.
Ja, sehr schön. Das hatte ich auch als eine Frage notiert, also dass man sich wie gemeinsam gegen das Zerstörerische des patriarchalen Kapitalismus verschwört und nicht gegeneinander.
Genau.
Ich glaube, das wäre so die hohe Kunst, wenn man das schafft. Und ich glaube, hier helfen tatsächlich auch so Werke wie deine, also so Bücher wie deine, die das halt wirklich auch so schön schildern und aufzeigen, was da in unsere Köpfe eigentlich eingepflanzt wurde. Was mich aber noch kurz interessieren würde, du schreibst eben, dass es die oberste Aufgabe der Politik sein müsste, dass eben Care-Arbeit anerkannt und entschädigt wird. Das Buch ist da 2021 erschienen. Hat sich seither was politisch strukturell getan bei euch in Deutschland?
Nicht, dass ich so richtig mitbekommen hätte. leider, also was jetzt super aktuell oder so ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf Punkt und Komma, aber zum Beispiel gibt es ja in Deutschland das Ehegattensplitting. Und das besagt, dass ein Paar quasi steuerlich gesehen quasi wird das Gehalt zusammengerechnet und dann wird derjenige, der sehr viel mehr verdient, ist in der besseren Steuerklasse und derjenige, der sehr viel weniger verdient, ist wird sozusagen schlechter besteuert. Also es ist in der höchsten Steuerklasse. Das bedeutet, wenn man heiratet, hat man einen Steuervorteil. Darum ging es ja eben auch der BRD am Anfang, dass man sozusagen Strukturen schafft, in denen geheiratet wird, weil das natürlich besser zu kontrollieren ist dann. Und das bedeutet aber eben, dass derjenige, der weniger arbeitet, der irgendwie in Teilzeit ist, überhaupt nichts davon hat, mehr zu arbeiten, weil das Geld sofort wieder abgezogen wird, weil man einfach so viel Steuern zahlt. Und das ist ganz klar eine Vertiefung dieser oder Verschärfung dieser Situation, dass meistens die Männer Vollzeit arbeiten gehen nach der Geburt des Kindes und mehr verdienen als die Frauen, die sowieso in schlechter bezahlten Berufen angestellt sind meistens und weniger verdienen und in Teilzeit sind. Und das verschärft einfach diese Struktur so extrem. Und seit Jahren wird darum gestritten oder wird das gefordert, dass das Ehegattensplitting abgeschafft wird. Und selbst die jetzige Regierung ist leider da nicht weitergekommen. Auch die habe ich jetzt, also so wie mein neuester Stand der Dinge ist, dass die das auch nicht antasten werden, was ich echt richtig krass finde.
Und was ist der Grund? Ist die Care-Lobby einfach zu klein oder zu erschöpft?
Ja, das natürlich sowieso. dann ist natürlich auch der Grund, trotz der geänderten Verhältnisse jetzt, dass viel zu wenig Mütter Politik machen, aus völlig verständlichen Gründen, weil wenn die ganzen Sitzungen dann immer abends stattfinden oder eben Open End sind oder so, da braucht man noch nicht mal irgendwie sagen, okay, diese Männerdämone, die Domäne, Dämonen auch.
Auch passen, ja.
Entscheidet sich bei den Frühschoppen oder beim Bordellbesuch oder so, wie das vielleicht in den 70er Jahren noch, wenn man sich das so die Klischees so vorstellen will oder so, das reicht dann schon, wenn die Sitzung, in der die Sachen dann diskutiert werden, dann einfach Open End sind oder abends um 10 stattfinden oder sowas. Und das heißt, diese Perspektive fehlt. Dann halten einfach sehr viele, vor allen Dingen die FDP mit dem Finanzministerium dran fest. Und die sind, also das ist das Ministerium, das es sozusagen entscheiden würde. Also daran liegt es im Moment am meisten. Genau.
Und was müsste denn so, also konkret, die Arbeitsbedingungen müssten sich ändern? Das sehe ich so als Bottleneck. Oder was gibt es da sonst für konkrete politische Forderungen? Weil ich finde auch, wir lesen all diese Bücher von Franziska Schutzbach oder Mareike Kaiser von dir und wir merken, ja, die Politik ist das Problem, es sind nicht wir Frauen schuld, die sich irgendwie ein bisschen besser, mehr entspannen sollten. Aber was mir dann immer fehlt, ist so die Frage, ich habe das auch der Franziska gestellt, gehst du jetzt in die Politik? Bitte. Und gibt es da in Deutschland so konkrete Care-Bewegungen oder was kann man vielleicht ganz kurz konkret machen?
Es gibt einige Organisationen, die sich sehr einsetzen. Und die versuchen ganz stark irgendwie jetzt natürlich was auf die Beine zu stellen und immer wieder, weiß nicht, den Equal Care Day auch ausgerufen haben oder Equal Pay Day und so weiter. Also es gibt schon einiges und man hätte jetzt natürlich gehofft, dass mit dem Regierungswechsel zu Rot-Grün da jetzt einiges mehr passieren würde. Was tatsächlich konkret, wie gesagt, gerade in der Umsetzung ist, weiß ich gar nicht. Weil natürlich in der Presse oder überhaupt in den Medien sehr, also verständlicherweise andere Krisen und Themen die Medienlandschaft sozusagen bestimmen in den letzten 2-3 Jahren. Aber nee, klar, die FDP ist halt diejenige, die alles blockiert. Also so habe ich das Gefühl.
Ja. Und wie ist es vielleicht noch zu dir persönlich, du hast jetzt, glaube ich, 2-3 Jahre her, dass das Buch veröffentlicht wurde, oder 2?
2, ja.
Was hat das mit dir gemacht? Du hast ja Gespräche geführt, Lesungen, Rückmeldungen. Was hat das Buch mit dir gemacht?
Was ich super schön fand, ist das ganze Feedback. Vor allem nach den Lesungen, weil zu den Lesungen ganz unterschiedliche Leute kommen. Tatsächlich ist es fast immer so, dass eigentlich nur so 1-2 Männer da sind, sonst sind es Frauen, bis auf letztes Mal, das war aber auch von der Gewerkschaft irgendwie eher organisiert, da waren dann auch gleicher Teil an Männern dabei, wo es um würdige, unwürdige Arbeit ging. So. Es gibt wahnsinnig schöne Gespräche anschließend. Also wie gesagt, es geht so durch alle Altersgruppen hindurch, das Publikum. Und viele erzählen von ihren eigenen Erfahrungen und die sind sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist ganz toll, weil ich hatte ein bisschen Angst, dass ich so ein Feedback bekomme von Frauen, die sagen, ja, aber ich will ja zu Hause bleiben und ich mache das total gerne und dann eher so emotional und so reagieren und oder andere auch, also dass es dann eine emotionale Auseinandersetzung gibt, aber das ist überhaupt nicht passiert, weil, glaube ich, schon auch alle das Buch so gelesen haben, wie es auch gemeint war, nämlich nicht sozusagen in so einem Bashing oder so, sondern einfach zu sagen, es geht um den eigenen Lebensentwurf und den sollte man sich so gestalten, wie man gerne möchte. Aber man muss halt, in a perfect world wären die Strukturen auch so, dass man sich tatsächlich für den eigenen Lebensentwurf entscheiden kann. Und zwar entscheiden kann und nicht, gezwungen ist ein starkes Wort, aber nicht
reingepresst.
Ja, genau, irgendwie in die, wegen der Umstände, dass ich das dann mache. Und das war sehr schön, weil ich schon auch teilweise das Gefühl habe, die Debatte ist sehr emotional, weil sich manche dann auch das Gefühl haben, sie müssen sich rechtfertigen oder sowas. Mhm. Und das ist aber bei diesen Lesungen nie passiert, sondern es gab eben auch Frauen, die gesagt haben, ja, nee, ich bin 20 Jahre lang Hausfrau gewesen und ich habe das total genossen und fand das total super. Mhm. Aber ich würde sagen, total recht, Altersarmut ist ein Problem und irgendwie, oder sagen, also erzählen einfach. Also das waren immer sehr, sehr schöner Austausch. Ja.
Gab es auch so eine Anekdote, die vielleicht so empowernd war? Nö, vielleicht kommst du nachher noch in den Sinn.
Ja, nee, warte. Einfach lustig oder schön. Also schön zum Beispiel oder interessant einfach auch. Mhm. Eine hat zum Beispiel gesagt, so, sie ist aus Dänemark, sie hat einen Kroaten geheiratet und lebt mit dem in Deutschland. Mhm. Und das war vor 20 Jahren oder irgendwas, 20, 30 Jahren oder so. Mhm. Und sie ist als Dänin aus allen Wolken gefallen, was in der BRD von ihr verlangt wurde auf einmal als Ehefrau, was dann aber sozusagen von der kroatischen Schwiegermutter oder von der kroatischen Gesellschaft noch mal krasser. Also sie war so in der Mitte sozusagen von so ganz unterschiedlichen Ansprüchen und das war eben einfach sehr interessant. Mhm. Und von ihr eben auch nochmal bestätigt zu bekommen, dass in Skandinavien tatsächlich die Strukturen, ob das jetzt arbeitstechnisch, politisch oder gesellschaftlich so ist, dass man sich wirklich für den eigenen Lebensentwurf entscheiden kann. Und wenn der Mann ganz zu Hause bleiben will, dann macht er das und das ist überhaupt kein Thema. Das wird weder kritisiert, noch wird das irgendwie oder irgendwas ist halt normal. So, wenn beide arbeiten wollen, auch völlig okay. Also so die Strukturen sind da und die gesellschaftliche Akzeptanz ist da. Ja. Das mag jetzt nicht für ganz Skandinavien gelten, aber so hat sie mir das jedenfalls auch bestätigt. Und das ist natürlich auch ein politischer Wille, der schon seit Jahrzehnten sozusagen umgesetzt wird. Lustig fand ich zum Beispiel, weil du kennst die Anfangsgeschichte aus meinem Buch, dass ich das ein Anstoß sozusagen eben war, so dieses, ich wohne im Prenzlauer Berg, das ist in Berlin eben der Stadtteil mit der höchsten Geburtenrate in den letzten, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren oder so. Und dann sagte mir eine Freundin irgendwie, weiß ich nicht, ihr Mann und ihre beiden Kinder haben innerhalb von 2 Wochen Geburtstag. Oh Gott, ich muss jetzt in den nächsten Tagen 9 Kuchen backen. Und ich so, wieso musst du 9 Kuchen backen? Und dann kam irgendwie raus, dass für jedes Kind 4 Kuchen gebacken werden. Also einen für morgens, einen für die Kita oder Schule und dann nochmal 2 für die Party. Und ich war so, warum kaufst du denn da nicht wenigstens einen davon? Und ihr Gesicht fiel auseinander, das war wie so eine Erleuchtung, das wäre ihr nie in den Sinn gekommen.
Krass.
Da ich das Buch mit dieser oder mit so einer Art Geschichte da anfange, werde ich da auch öfters drauf angesprochen in den Lesungen. Und es ist mir sehr viel bestätigt worden. Also die sagen alle irgendwie so, ja, ich traue mich gar nicht, den Kuchen nicht selbst zu backen. Ich kann gar nicht backen, aber so mein Kind wäre total froh, wenn ich den Kuchen nicht selber backen würde, weil es schmeckt einfach nicht, aber irgendwie ich muss und so weiter. Und dann sagte eben ein, und das fand ich total schön, sie meinte dann so, ja, sie kaufte mal einen Google-Hupf und dann kauft sie Smarties und dann drückt sie die so dilettantisch rein, als ob, dann sieht das aus, als ob das selbst gemacht wäre. Und das ist ganz schönes, genau, schöne Geschichten, die ich dann höre. Mhm. Aber die können sich sehr damit identifizieren. Das ist einfach, ja, genau.
Ja, ich denke auch immer, ich bin so gerne in Holland und unter anderem mag ich den Laden Albert Heijn, weil ich bin immer so begeistert, die haben so viele so Ready-Made-Produkte und so ganze Gerichte, die teilweise schon vorgeschnitten sind. Und ich koche nicht sonderlich gerne. Und seit ich Mutter bin sowieso nicht, weil wenn man nicht gerne kocht und es wird dann auch nicht gegessen, ist das super nicht motivierend. Mhm. Und in den Niederlanden gibt es tatsächlich alles wie so vorgeschnitten. Und ich glaube auch, man hat eben nicht diese Vorstellung, dass man alles selber machen muss. Also das ist schon interessant, wie wir im deutschsprachigen Raum da geframed sind.
Das kam übrigens aus Linz, die Geschichte mit dem Google-Hupf von den Smarties. Das war in Österreich, das war in Linz.
Super, genau. Ja.
Mit dem Kochen, also da muss ich jetzt, das ist auch so eine, bei mir auch so eine Familiengeschichte-Sache, weil meine Eltern konnten beide nicht kochen. Mhm. Es war aber klar, dass es von meiner Mutter erwartet, dass sie dann mittags immer das Essen auf den Tisch bringen muss. Mhm. Und das ist ihr aber von meiner Oma gar nicht beigebracht worden. Die hat sie immer aus der Küche geworfen und hat gesagt, lass das, du machst mich nervös hier, du kannst das nicht. Also und das finde ich so interessant, was wird sozusagen an Wissen weitergegeben und wo wird etwas zur Routine vielleicht oder wo hat man auch Spaß daran und wer hat Spaß daran, wer hat Spaß am Alltagsessen kochen, wer hat Spaß daran am besonderen Kochen, also ich kenne relativ viele Männer, die sehr gerne kochen, die aber dann immer so den großen Braten machen wollen am Sonntag, wäre dann auch den halben Tag irgendwie oder das große Otto-Lenge-Gericht oder sowas, wo es dann den halben Tag, die dann einfach in der Küche verschwinden und das sozusagen deren Rückzugsort und Zeit ist, um sich aus der Familie rausklinken zu können auch. Gleichzeitig machen sie ja was für die Familie. Also es ist, aber das Alltagsessen, das wird dann immer nicht so. Und das finde ich eben auch so schwierig, dieser, wenn man jetzt mal Fortschritt sagen will, das, was meine Oma jedenfalls als Fortschritt wahrgenommen hat, nämlich Konservendosen, Tiefkühltruhe, Kühlschrank sowieso,
Geschirrspüler,
die kam vom Hof, die kam vom Bauernhof und wollte da bloß weg, weil das einfach unglaublich viel Arbeit war. Und diese ganzen Erleichterungen sozusagen im Haushalt werden dann in der heutigen Zeit, sind die total verpönt und man darf irgendwie keine Fertiggerichte benutzen, weil das arme Kind kriegt ja irgendwie seine Vitamine nicht, wenn man es nicht alles bio und selbstgemacht ist und so. Und außerdem dieses und jetzt sind wir beim Argument, Liebe geht durch den Magen. Und das ist ja was aus dem 19. Jahrhundert kommt, wo eben die bürgerlichen Ehefrauen darauf eingeschworen werden sollten, keine Köchin einzustellen, sondern selber zu kochen, weil Liebe geht durch den Magen. Also in dem Moment, wo das Bürgertum ökonomisch also eben nicht mehr genug Geld verdient, um sich Personal leisten zu können, muss die Ehefrau ohne Geld dafür zu bekommen, also für umsonst, alle diese Dienstleistungen, die vorher bezahlt wurden, selbst übernehmen. Und das wird in diesen ganzen Kochbüchern und Haushaltsbüchern, wird das dann versucht sozusagen, dass sie das aus Liebe zu ihrem Ehemann machen soll.
Und wer war das genau? Also du hast jetzt auch von der Großmutter und wir sind ja Vorbilder für unsere Kinder und ich habe zwei Töchter. Und dein Buch lag bei uns auf dem Küchentisch und ich habe zwei Töchter und die Erfindung der Hausfrau können sie schon lesen. Und ich würde dir jetzt gerne so die Frage stellen, wer hat denn die Hausfrau erfunden, liebe Efke? Wie würdest du die Frage so einem 12-jährigen Mädchen beantworten?
Vielleicht muss man dazu erstmal sagen, dass Erfindungen nicht von einzelnen Personen gemacht werden, sondern dass die mehrere Gründe haben, warum etwas entsteht. Und das Wichtige bei diesem Titel war einfach zu sagen, das ist nicht etwas, das schon seit Jahrtausenden gilt und dass natürlicherweise die Frauen als Mutter und Hausfrau prädestiniert werden und das liege sozusagen in ihrer Biologie, sondern das ist etwas, das sich erst in den letzten 200 Jahren entwickelt hat.
Erfunden wurde
und bestimmte Gründe hat, warum es sich so gut durchsetzen konnte auch. Genau.
Und so in a nutshell, warum hat sich das durchgesetzt? So für ein Kind? Weil ich wollte Ihnen das wirklich erklären und da komm ich dann auch drauf zurück, warum ist diese Geschichte, dieses Wissen, warum wird das nicht an den Schulen und an den Unis als Allgemeinbildung vermittelt? Aber so ganz einfach erklärt, warum wurde die Hausfrau erfunden? Wer hat davon profitiert? Oder hat jemand davon profitiert?
Ja, natürlich. Ein ökonomisches System auch.
Also die Geldvermehrung.
Kapitalismus. Ja, das ist alles nicht so einfach. sagen wir mal so, die vergangenen Jahrhunderte waren immer schon misogyn, also frauenfeindlich, patriarchal. Das ist aber je nach Zeit und Ort natürlich immer wieder unterschiedlich. Mal mehr, mal weniger. Aber eigentlich kann man sagen, immer da, wo es Konkurrenz gibt, werden die Frauen aus dem Rennen gekickt. Und die haben einfach diese Lobby auch nicht. Und die, das, wie machen wir das jetzt mal? Ich versuche mal so kleine Punkte sozusagen anzutupfen.
Ja.
Wenn man jetzt sagt, im Mittelalter waren Frauen in allen Zünften vorhanden, die waren in allen Berufen da, die haben, die waren Meisterinnen, die waren selbstständige Handwerkerinnen, die hatten eine eigene Zünfte. Die meisten Zünfte waren halb besetzt, Männer, Frauen. Die Frauen haben das Bierbrauen in Frankfurt bestimmt, das war reine Frauensache und so weiter. Sie sind im Laufe der folgenden Jahrzehnte von in den wachsenden Städten sozusagen von den Gesellen verdrängt worden, weil man sich damals in diesem ökonomischen Kreislauf nicht vorstellen konnte, dass es sowas wie Wachstum gibt. Das ist in wachsenden Städten natürlich ein Problem. Dann versucht man irgendwie die Privilegien zu halten, die man hat, und dann kommt so ein Filz ins da rein, und dann sitzen natürlich in den Stadträten auch nur Männer, und die bestimmen dann darüber, okay, wer darf jetzt nicht mehr arbeiten, wer hat jetzt das Privileg zu arbeiten oder auf dem Markt zu verkaufen, wer darf nur noch von zu Hause verkaufen. Das sind die Frauen die ersten, die dann sozusagen runterfallen. Dann wird den Witwen noch nicht mal mehr gestattet, den Betrieb weiterzuführen, dann müssen die innerhalb vom halben Jahr heiraten, am besten den Gesellen, so damit die Meisterstellen irgendwie immer schön untereinander verteilt werden. Also das ist eine Struktur, die sich entwickelt. Gleichzeitig gab es dann im Absolutismus wieder Stellen für eigenständige, selbstständige Frauen, weil die dann nicht mehr in den Zünften sein müssen, weil der Adel dann die Leute selber bezahlt. Und dann gab es Hoflieferantinnen sozusagen, die dann haben dann nur für den Hof gearbeitet. Das heißt, sie konnten an den Zünften vorbei arbeiten und irgendwie berühmt werden oder sehr sehr anerkannt werden. Das ist aber alles, wissen wir alles nicht mehr so genau, weil die Geschichte da natürlich auch wieder Frauen unter den Tisch hat fallen lassen, weil natürlich die Geschichte auch von Männern gemacht wurde lange. Und dann haben wir im 18. Jahrhundert die Aufklärung, und die soll erstmal dafür sorgen, dass alle Menschen lesen lernen und Bildung bekommen und so weiter. Und es wird eben am Anfang auch stark dafür plädiert, dass Mädchen die gleiche Bildung bekommen wie die Jungen. Und Frauen sich alleine weiterbilden können. Das heißt, es gibt ganz viele Leselisten für Frauen. Wie können sie ihre Bildung aufholen und irgendwie sich den Männern angleichen? Ende des Jahrhunderts hat diese Aufklärung relativ viel Erfolg gehabt, sind aber eben auch noch viele Männer, und die ganzen intellektuellen Frauen, die jetzt auf den Plan treten, kriegen auf einmal mega Gegenwind von den Männern, weil die merken ja so, oh, ihnen könnten jetzt ihre neuen Privilegien weggenommen werden. Und dann bildet sich so eine Schicht, die einfach extrem frauenfeindlich sind und die ganz viel publizieren und die ganze Zeit sagen, warum Frauen natürlicherweise nicht so gebildet sein können und nicht so klug sind wie Männer. Das passiert Ende des 18. Jahrhunderts. Und da springen ganz viele Schriftsteller, Pädagogen, Ärzte,
Opinion Leader, heute sagen. Genau,
Philosophen und so weiter, Chirurgen auch, also so Absurde, die jetzt meinen, sie hätten irgendeine Expertise.
Kleinere Hirne.
Genau, und erklären einem, warum Frauen eigentlich auf eine Stelle mit sogenannten Naturmenschen und Kindern gestellt werden müssten. Also diese
dürfen nicht lesen.
Sie dürfen, die Bibel dürfen sie lesen.
Oder okay.
So. Also, ne, oder Haushalts Sachen. Und das passiert alles erst Ende des 18. Jahrhunderts sozusagen. Das wird im Laufe des 19. Jahrhunderts immer, also da steigen immer mehr Männer auf sozusagen, und das ist ja immer noch im Kopf bei uns, diese extreme Trennung der Geschlechter, das kommt daher.
Und das alles, weil sie quasi Angst hatten um ihre Privilegien.
Ja.
Okay.
Genau.
Auch ein Thema, das im aktuellen Zeitgeist sich auch oft spiegelt. Das ist gefährliches Muster.
Ja, genau.
Und du beschreibst auch, dass eben Hausarbeit wurde ja ursprünglich bezahlt und wurde von mehreren Menschen quasi ausgeführt und war eine anerkannte Tätigkeit. Und kannst du so ein paar Beispiele bringen, welche Personen waren da genau involviert und haben das gegen Entschädigung gemacht, was heute meistens eben unbezahlt Frauen oder Mütter erledigen?
Naja, erstmal muss man natürlich sagen, dass das
Gärtner
trotzdem,
oder Köche.
Ja, dass es trotzdem teilweise auch Berufe waren, die natürlich auch trotzdem auch schlecht bezahlt, also nicht besonders gut bezahlt wurden. Ja. Und die Frauen auch damals immer schon schlechter bezahlt wurden. Mhm. Vielleicht lässt sich so auch noch eine Linie so, in dem Moment, wo sich ein Beruf professionalisiert, haben Männer den übernommen, in dem Moment, in dem Tätigkeiten sozusagen sich deprofessionalisiert haben, haben Frauen den übernommen. Also das sieht man, kann man auch ganz gut sehen. So. Mhm. Aber abgesehen davon, das ist also klar, na, und dann vielleicht noch kurz dazu, von wegen arbeitende Frauen. Frauen haben immer gearbeitet. Also 90% der Frauen mussten selbst bis spät ins 19. Jahrhundert hinein erwerbstätig sein. Die Familien konnten sich sonst überhaupt nicht über Wasser halten. Mhm. Und es war eigentlich erstmal nur eine sehr kleine Schicht, die sich das überhaupt leisten konnte, dass die Frauen nicht kein Geld verdienen mussten oder nicht zum Familieneinkommen beitragen würden. Das hat sich dann aber eben als so ein Ideal entwickelt, ne? So dieses, dass sich das dann so umgekippt ist, von wegen, meine Frau muss nicht arbeiten, zu sie darf auch gar nicht arbeiten, weil das würde sonst unseren sozialen Status gefährden. Genau, aber ja, es gab natürlich sehr, 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 sehr viel Dienstpersonal im Sinne von Mägde oder Dienstmädchen oder Dienstjungen oder Knechte und so weiter. Aber es gab natürlich auch Ammen, es gab Kindermädchen, es gab Gouvernanten, es gab Gärtner-Ehepaare. Es sind ganz viele Arbeiten. Das ist ja auch immer so dieser Trugschluss, dass man immer denkt, früher waren alle unter einem Dach und das war quasi ein autarker Haushalt, der irgendwie sich selbst versorgt hat und alles selber gemacht hat. Das stimmt überhaupt nicht. Also selbst im Mittelalter sind ganz viele Sachen auch außer Haus gegeben worden. Das heißt also, oder Handel auch überregional getrieben wurde oder so. Oder sind eben professionell angefertigt worden lassen oder der Schlachter kommt dann zum Hof und macht dann das Schlachten oder die, genau. Aber sowas wie Wäschewaschen ist rausgegeben worden oder Kleider anfertigen lassen oder also und so weiter, also diese ganzen handarbeitlichen Tätigkeiten, wo man immer dachte, okay, das hat dann die Hausfrau alles gemacht, das waren alles Sachen, die einfach für die Leute bezahlt worden sind, ja.
Und die Frau war quasi so die Betriebsleiterin, die Managerin, genau. Oder?
Also das ist auch so ein bisschen so ein Idealbild, was in diesem Ratgeber, den ich gelesen habe, so aufgebaut wird, die Hausmutter als Leiterin des Hauses. Da geht es mehr um Höfe, große Höfe, okay, die viel Personal haben und wo sie sozusagen die Leitung über das Gesinde hat. Mhm. Jetzt muss man aber sagen, das, was da alles im Kleinteil beschrieben wird, also weil dieser Autor, der zielt auch auf den Landadel und versucht sozusagen da bürgerliche Demut oder so auf den Landadel zu oktroyieren oder also den da schmackhaft zu machen sozusagen oder sein Idealbild von einer Hausmutter durchzusetzen und dass diese ganzen kleinteiligen Aufgaben, die er beschreibt, die Hausmutter irgendwie alle überwachen, kontrollieren, durchführen müsste, das sind eigentlich alles Aufgaben der Verwalterin. Also es gab meistens auch noch ein Verwalter-Ehepaar, die diese Sachen gemanagt haben, dieses Micromanagement gemacht haben. Aber was ich eben so interessant an diesem, wenn ich das kurz von diesem Ratgeber noch kurz erzählen kann, was ich so interessant fand, war, dass in den ersten 4 Bänden dieses Ratgebers, wo es um sehr konkrete Aufgaben geht und wo man wirklich das Gefühl hat, oh Gott, diese Frau, die muss sich ja dreiteilen, wenn die überall gleichzeitig sein will, einen ganz sachlichen Tonfall hat und irgendwie diese Frau als Chefin sozusagen auf Augenhöhe anspricht. Und im 5. Band, wo es dann um Schwangerschaft und Mutterschaft und Kinder- oder Töchtererziehung geht, da wechselt dieser Tonfall auf einmal und wird total anklagend und moralisch. Und ruft auf einmal dieses Mutterbild auf. Es knüpft an das Bild der guten Mutter an, das genau in dieser Zeit, Ende des 18. Jahrhunderts aufkommt. Frauen müssen selber stillen, die Frauen sollen selber stillen. Die Frauen sollen sich selber um die Kinder kümmern. Es soll eben nicht mehr ausgegliedert werden an das ganze Personal. Er weiß natürlich irgendwie so dieses, das geht gar nicht anders, ne? Weil die Frau des Hauses so viele andere Aufgaben hat, vor allen Dingen Repräsentationen und ganz oft haben die Buchhaltung gemacht, also die Finanzen des Betriebs sozusagen. Und mussten aber eben auch ganz viel reisen und konnten dann die Kinder nicht mitnehmen und haben dann die Kinder abgegeben. Also das ist jetzt in der Wirklichkeit sozusagen. Aber gefordert wurde irgendwie auf einmal, die Frau muss sich ganz doll um die Kinder kümmern. Was aus der Sicht der Kinder natürlich ganz toll ist. so eine einfühlsame Sicht oder so. Aber ich fand es so interessant, dass auf einmal alle Dinge, die er vorher in den vier Bänden davor beschrieben hatte, zur Nebensache werden. Und das passt eben, genau, in dieses neue Bild der Mutter rein.
Ich komme ganz gerne nochmal auf das Bild der Mutter zurück. Zuerst ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wir sprechen gerade über die Erfindung der Hausfrau und über die Wertschätzung von Care-Arbeit, Themen, die mir sehr wichtig sind. Was mir ebenfalls wichtig ist, ist, dass ihr weiterhin Zugang zu den Inhalten meines Podcasts habt, und zwar ohne Paywalls oder Werbung für irgendwelche Großfirmen. Um dies zu ermöglichen, brauche ich eure Abos. Und deshalb, wenn du noch kein Abo gelöst hast, now is your chance. Geh bitte auf login.shemamapool.com und wähle den Beitrag aus, der dir wert ist. Dann kann es diesen Podcast weiterhin geben. Die URL findest du in den Shownotes. Vielen Dank. Genau, jetzt wird es spannend. Jetzt kommen wir zu dem Bild der Mutter und der Tonfall, der sich ändert. Warum? What the F?
Ja, genau.
Wie kam es zu diesen Fake News?
Ja. Ja. Ja, ich, also auf der einen Seite gab es Mitte des 18. Jahrhunderts Rousseau, der in Frankreich, also tatsächlich muss man sagen, in Frankreich war es wohl tatsächlich so, dass Kinder nicht nur zu Ammen im Haus abgegeben wurden, sondern dass es üblich war, die Kinder aufs Land zu schicken zu Ammen. Und dabei sind viele Kinder gestorben, weil diese Säuglinge den Weg schon gar nicht überlebt haben. Es gab keine Ersatznahrung. Genau, und diese Situation sozusagen war natürlich tatsächlich eine, die man vielleicht verändern sollte. Rousseau hat in seinem Emile, also Rousseau hat sich auch fürs Selberstillen sozusagen stark gemacht oder eben dieses Bild der Mutter kreiert, hat in seinem Emile geht es darum, dass der Junge irgendwie fernab der Zivilisation erzogen wird zu einem aufgeklärten, mündigen Bürger. Und Sophie, das weibliche Pendant sozusagen, ist eigentlich nur dazu da, die gute Ehefrau für Emile abzugeben. Die wird nicht erzogen, also die wird nicht zur Mündigkeit erzogen bei ihm. Das Interessante ist natürlich, dass Rousseau selber 4 oder 5 Kinder hatte, die er direkt nach der Geburt ins Waisenhaus gegeben hat, wo sie keine großen Überlebenschancen hatten, mit der Begründung, dass ja seine Frau, mit der er nicht verheiratet war, er hatte ja keine Anstellung und konnte sie nicht finanzieren. Das heißt, seine Frau war für das Geld zuständig. Die als Wäscherin hat sie gearbeitet. Um ihn zu finanzieren. Und
spannende Fakten rund um Rousseau.
Ja, und das stimmt aber nur für die ersten beiden Geburten. Danach hatte er eine Anstellung und er ist dann halt später gefragt worden, so auch, weil kommt jetzt irgendwie nicht so richtig mit dem in Einklang, was du selber da propagierst.
Naja, und ja, vielleicht gerade deshalb. Schlechte Gewissen, da haben wir es wieder.
Ja. Jedenfalls hat Rousseau, ich glaube, der ist jetzt in Frankreich gar nicht so groß rezipiert worden, aber in Deutschland hat der echt offene Türen eingerannt und die ganzen deutschen Pädagogen fanden es total super. Und was natürlich auch, also weißt du, es ist natürlich, ist immer zwiespältig, ne? Wir sozusagen, die sagen dann, okay, wir gehen weg von der Prügelstrafe und die Strafe ist dann halt der Pranger. Ja, also das Kind wird dann in die Ecke gestellt und weiß so, es hat was falsch gemacht und alle wissen, dass es falsch. So, das ist sozusagen die dunkle Seite der Aufklärung. Geht von den körperlichen Strafen weg zu psychischen Strafen. Ist das jetzt besser? Weiß ich nicht. So. Jedenfalls gibt es diese ganzen Pädagogen, die dann eben ein bestimmtes Frauenbild propagieren.
Mhm.
Das Interessante ist, es gibt zu der gleichen Zeit auch Pädagogen, die ein ganz anderes Bild propagieren. Also es gibt einen, jemanden, der auch in der Nähe, also der war mit Germershausen sogar befreundet, also mit dem Autor von diesem Ratgeber.
Mhm.
Der hat immer nur von Eltern und Kindern gesprochen. Der hat das erste Kinderbuch geschrieben, mhm, im deutschsprachigen Raum. Und er hat eine Musterschule gegründet, wo die Lehrer mal ordentlich bezahlt wurden und wo die Kinder, mhm, platt sprechen durften und nicht dafür irgendwie. So, also ganz, ganz neue pädagogische Ansätze. Und der hat immer von Eltern und Kindern gesprochen und nicht von Mutter und Sohn oder Tochter, also nicht, mhm, diese Geschlechtertrennung gemacht. Also das gab, schön, es auch, ist, naja, aber nicht so.
Fand nicht so viel Anklang.
Vielleicht ganz kurz, das war eine Zeit von riesigen Umbrüchen.
Mhm.
Also es ist sehr viel passiert, ne? Französische Revolution, die ganze Gesellschaft, Ständegesellschaft löst sich auf. Das ist halt eine große Unsicherheit. Und dann gibt es immer dieses Gefühl von, oder diese Sehnsucht nach Sicherheit. Ich glaube, das, mhm, spielt ganz oft eine Rolle. Das hat ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg eine Rolle gespielt. Das ist dieses Gefühl nach Rückzug oder dann halt das Biedermeier irgendwie Anfang des, mhm, 19. Jahrhunderts. Rückzug ins Private, und das kann ich irgendwie kontrollieren, und da kann ich irgendwie, da habe ich die Übersicht, da kann ich selbst wirksam sozusagen bestimmen. Das macht, glaube ich, auch nochmal was aus. Ja.
Und wie, ich würde noch gerne so den Sprung, wie kam es dann zum, was hat das mit dem schlechten Gewissen zu tun? Weil ich glaube, ich kenne keine Mutter, die das nicht hat.
Mhm.
Manchmal auch Väter.
Mhm.
Und ich finde es, ja, was ist da so die, weil es ist so krass, ich hatte mit der Nora Imlau, sie hat irgendwie 10 Bücher über das Elternsein geschrieben, und sie sagte das sogar, wir hatten da so einen Live-Podcast und sie war auf dem Podium und sie hat erzählt, dass sogar sie, obwohl sie sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigt, dann immer noch das schlechte Gewissen irgendwie hat, wenn die Schule anruft und das heißt, die Sportsachen des Kindes fehlen. Weil sie hat dann irgendwie per se das Gefühl, ja, sie müsste das eigentlich machen. Dabei wäre das eigentlich die Aufgabe des Vaters, mhm, gewesen. Also das schlechte Gewissen, das ist so krass, wie das so in unseren Hirn, mhm, eingepflanzt wurde. Und da würde mich interessieren, gibt es da so eine wissenschaftlich-historische Erklärung dafür, was da in unseren Köpfen vor sich geht?
Also dazu kann ich eigentlich nur sagen, dass das, also oder vielleicht nochmal umgekehrt, dass diese Kampagnen zu Mutterschaft oder zum Bild der guten Mutter, was übrigens auch staatlich von Preußen her sehr geleitet wurde, weil es darum ging, die Säuglingssterblichkeit zu verringern, was auch gut funktioniert hat.
Mhm.
Dass sozusagen dieses Mutterbild so gut angenommen wurde auch von den Frauen selber. Also es ist ja nicht so, dass die Frauen dann auf die Barrikade gegangen wären und gesagt hätten, ja, wir verweigern uns und was, mhm, was soll das? Weil natürlich, das hat eine Historikerin so schön gesagt, Idealisierung ist die subtilste Form der Diskriminierung. Also wenn ich dir sage, du machst das so toll, du bist derjenige, du bist zuständig für die Gefühle, das ist alles ganz positiv, deine Aufgabe als Mutter gibt dir einen Wert und alleine das an sich ist schon ein Wert oder sowas. Dafür darfst du dann kein Geld mehr verdienen, aber das erzähle ich, das verschweigen wir jetzt mal irgendwie so, und du verlierst sozusagen deine Unabhängigkeit, aber das wird ja in dem Moment sehr positiv beschrieben und deswegen ist es auch so wahnsinnig schwer, sich dagegen zu wehren. Und es wird vor allem mit der Liebe argumentiert. Und das ist im 19. Jahrhundert ist es eben war das noch gar nicht so auf die Kinder gemünzt, sondern vor allem auf den Ehemann, dass dann eben auch gesagt wird, man kann zwar einen Ehevertrag aushandeln, also früher hat man eben aus ökonomischen Gründen geheiratet, jetzt sollte man mit Aufklärung und Romantik sozusagen aus Liebe heiraten.
Mhm.
Was bedeutet, dass man
Aus Liebe auch
diese ganzen Aufgaben übernimmt, umsonst und halt auch sein Vermögen seinem Ehemann unterstellt. Also man kann einen Vertrag aushandeln, wo man sagt, okay, Mitgift oder mein Erbe oder so, das bleibt meins. Aber rechtlich war es dann einfach so, wenn du dann geheiratet hast, dann hat das deinem Ehemann gehört. Dann was bedeutet, wenn der dann stirbt und der hat aber noch Kinder aus erster Ehe, dann erbst du nichts, sondern seine Kinder aus erster Ehe erben alles. Und du bist mittellose Witwe, obwohl du eigenes Vermögen hattest sozusagen. Also das sind so Rechtssachen, die halt immer stärker gegen Frauen auch ausgelegt wurden. Und in dem Moment, wo du sagst, du heiratest doch aus Liebe, verhandelst du eben, hat man halt eine schlechte Position beim Verhandeln der ökonomischen Sachen.
Und da kommt eben das schlechte Gewissen oder die
das
Sorge.
Das ist die Grundlage sozusagen für das schlechte Gewissen, denke ich, dass eben das, das immer mit Liebe argumentiert wurde. Und das ist natürlich so eine Art Totschlagargument. Wenn du deinen Mann wirklich liebst, dann gibst du dich ihm ganz hin und so und bist keine eigenständige Person mehr. Und das ist, also ich habe das Gefühl, das ist so eine Art Brainwashing, das im 19. Jahrhundert irgendwie passiert ist und dann hat sich das so eingeprägt. Und genau, und hat dann auch zu dieser, das ist natürlich dann im Nationalsozialismus nochmal krasser ideologisch verbreitet worden, das Frauenbild sozusagen, und Hausfrau und Mutter, oder die Wichtigkeit dieser Aufgabe sozusagen, und dann kriegt man das nicht mal eben schnell aus den Köpfen wieder raus, ne? Dann 50er, 60er Jahre als im Westen zumindest dann als normales Bild, als Norm.
Also das heißt, das war auch sehr stark so mit der Identität, wenn du keine gute Mutter bist, wenn du keine liebende, gebende, sich aufopfernde, unkomplizierte, bescheidene Mutter bist, bist du, jetzt ein bisschen plakativ gesagt, kein guter Mensch.
Ja, wobei ich glaube, wie gesagt, also die Liebe hat sich gar nicht so sehr auf die Kinder gerichtet. Also das war eher so, ne, das sind dann deine Pflichten, aber du musst auch zusehen, dass die Kinder ordentlich erzogen werden. Das heißt auch, das heißt lange Zeit eben auch Prügelstrafe, das heißt aber auch lange Zeit Grenzen aufzeigen, das heißt auch Babys schreien lassen. Es gibt diesen Ratgeber von Johanna Hara, die Nationalsozialistin war, der ist bis in die 80er Jahre. Genau, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind oder so, bis in die 80er Jahre immer wieder aufgelegt worden. Und also das hat sich auch, glaube ich, lange gehalten. Das Kind soll nicht zu einem Tyrann erzogen werden oder so. Und das ändert sich natürlich in den 60er, 70er Jahren ganz stark. Und das ist natürlich auch super für die Position des Kindes oder aus der Sicht des Kindes, aber ich habe einfach das Gefühl, dass wir inzwischen so die Verhältnismäßigkeit ein bisschen verloren haben und dass es inzwischen so viel Aufmerksamkeit und Fokus auf das Glück des Kindes ist, dass vor allen Dingen die Mütter sich selbst dabei total verlieren. Aber gleichzeitig noch diesen ganzen Ballast von Pflichten und von Hausarbeit und Mutter sein müssen im Gepäck haben, dass man sich das nicht wirklich bewusst machen kann, was ist jetzt die richtige Verhältnismäßigkeit, wo kann ich Verantwortung abgeben, wo kann ich Hilfe einfordern, wo kann ich sagen, okay, das ist aber ist okay, ich bin Mutter und ich habe vielleicht gewisse Aufgaben oder so, die ich auch gerne mache oder die ich vielleicht auch nicht gerne mache, aber bestimmte Sachen sind ganz klar gesellschaftlicher Druck und dem möchte ich mich jetzt nicht mehr unterwerfen und andere Sachen können andere auch übernehmen und vor allem der Partner.
Ja, total. Und ich glaube halt eben, das Perfide ist ja, man fokussiert sich auf das Glück des Kindes. Wir haben all die Theorien, die Bindungstheorie, all die Pädagogik. Aber was ja dann passiert ist, dass sehr viele Mütter unter so krassen Ansprüchen und aus solch krassem Druck stehen, dass sie dann irgendwann brechen, also entweder die mentale Gesundheit oder die körperliche oder, und das ist ja das Letzte, was ein glückliches Kind braucht. Das heißt, braucht ja vor allem eine gesunde, sich geliebt fühlende und erfüllte Mutter, aber auch Vater. Und ich glaube, das ist schon so ein Problem von unserer Zeit, dass wir uns so stark vom Geld verdienen und vom Kapitalismus und Geld vermehren treiben lassen, dass man eigentlich wie, ja, weil ich glaube so, was ist mit der Liebe? Weil wenn wir schon von Liebe sprechen, ich meine, bei mir war das auch, ich wollte die erste Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ich meine, in der Schweiz ist das sowieso viel krasser, wir haben ja keine mhm. Elternzeit. Mhm. Bei uns gab es irgendwie vor ein paar Jahren, bekam der Vater einen einzigen Tag.
Krass, ja.
Einen einzigen Tag, jetzt sind es 2 Wochen.
Ah.
Und bei Müttern sind es, glaube ich, 4 Monate. Und dann ist die Idee, dass nach diesen 4 Monaten, das wollte ich nicht. Und ich wollte tatsächlich einfach auch Zeit mit meinen Kindern verbringen und hatte natürlich immer dieses Altersarmut und all das Zeug im Kopf. Und damit mache ich meinen Kindern ja auch keinen Gefallen. Aber ich habe zum Beispiel eine gute Freundin von mir hat jetzt eben ihr 4. Kind bekommen. Sie geht auf als Hausfrau. Sie liebt es wirklich zu kochen und Babys und sie macht das wirklich gerne. Und sie hört ja auch meinen Podcast und sie sagt halt, oft ist das für sie halt, sie versteht das und sie fühlt sich jetzt nicht irgendwie persönlich angegriffen, aber für sie ist das halt auch so schwer, weil sie will das und sie hat so eine gute Beziehung und sie weiß, sie wird nie von Altersarmut betroffen sein. Wo bleibt denn da?
Also deswegen finde ich ja auch, deswegen finde ich es so schwierig, immer zu sagen, so es muss so und so sein oder so. Mhm. Das ist ja Quatsch. Also das ist strukturell gesehen finde ich einfach, dass grundsätzlich Care-Arbeit sehr viel mehr Wertschätzung erfahren müsste, gesellschaftlich und aber eben auch ökonomisch. Also dieses gab es doch diese eine Überschrift, die Mareike Kaiser auch zitiert, Männer an Maschinen verdienen mehr als Frauen an Menschen. Mhm. Also Männer an in Banken, das sind auch vielleicht auch Maschinen, keine Ahnung, aber also da läuft doch irgendwas schief, dass Manager irgendwelche Millionenboni ausgezahlt bekommen und Pflegekräfte als systemrelevant beschrieben werden und dann aber selber nochmal irgendwie monatelang streiken müssen, bis sie überhaupt irgendeine Art von Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen irgendwie bekommen. Das kann doch nicht sein. Also das finde ich einfach, oder dass dann eben, wenn sich jemand entscheidet, wirklich ganz zu Hause zu bleiben und oder beziehungsweise, ich weiß auch nicht, wie man das politisch regeln könnte, aber es gibt, glaube ich, bestimmte Konzepte, wo man sagt, okay, Familienarbeit ist etwas, das finanziell irgendwie aufgefangen werden muss. Mhm. Es kann nicht sein, dass Frauen dann, oder ob das jetzt über Rentenpunkte geht oder was, weiß ich, es kann nicht sein, dass diese ganzen Frauen, die jetzt irgendwie in Rente gehen, arm sind, weil sie
Care-Arbeit geleistet
haben. Das geht doch nicht. Also das meine ich halt. Wenn sich das ein Paar leisten kann, wenn sich das eine Familie oder wenn man sich das aufgrund privater Vermögen oder so leisten kann, wunderbar, ganz toll. Ich finde es einfach nur sehr unfair gegenüber Alleinerziehenden, die sich das nicht leisten können. Ja, das ist eine Wahnsinnsungerechtigkeit und das ist da ist ein gesellschaftlich sozusagen eine große Ungleichheit. Oder so.
Ja, und ich finde es halt auch schwierig, teilweise wirklich, da habe ich auch schon viele Gespräche geführt, ist das wirklich Liebe oder ist das eben dieser patriarchale Mindfuck, der mir einfach einflößt, dass ich das muss? Das finde ich total schwer und ich glaube, da ist eben auch so, ja, sind so Bücher wie deine halt so hilfreich, wenn man das wirklich so historisch aufgedröselt bekommt, wie das überhaupt, dass es eben eine Erfindung ist und nicht etwas, das du als Mutter oder als Frau machen musst, um ein guter Mensch zu sein, also so ganz grundlegend. Ja. Und was ich mich vielleicht zum Schluss noch, ich glaube, mir hätte das total geholfen, wenn ich diese historischen Fakten, vielleicht jetzt nicht so ausführlich wie in deinem Buch, aber so in einer PowerPoint-Präsentation als Allgemeinbildung an der Schule vermittelt hätte bekommen. Mhm. Warum ist das nicht der Fall? Weil ich würde auch gerne, dass meine Töchter dieses Wissen haben. Einfach um ihre spätere Lebensgestaltung dann ein bisschen unbiased zu gestalten. Mhm. Warum wird die Geschichte der Hausfrau nicht als allgemein Geschichtswissen gelehrt?
Ja, das, aber ich glaube, da kann man noch, also das ist ja, Klar, also erstmal natürlich sowieso, das Fach der Geschichtswissenschaft ist eins, das von Männern gegründet wurde. Als die Universitäten gegründet wurden, dann da durften nur sehr, sehr wenige Frauen überhaupt nur studieren. Und genau, und das ist ja auch so ein Fach des 19. Jahrhunderts eigentlich, wo genau gerade diese ganzen Aufklärer, diese ganzen intellektuellen Typen da das Sagen hatten. Und dadurch sehr, sehr viel an Geschichte einfach hintenübergefallen ist. Abgesehen davon natürlich, dass Alltagsgeschichte oder sagen wir mal, wie will man das sagen, Geschichte der kleinen Leute oder sowas, natürlich auch etwas ist, das erst in den letzten Jahrzehnten in den Blick gerückt ist. Und vorher war es immer wichtig, welcher König wo wen geschlagen hat, das weiß ich, der irgendwelche Landgewinne gemacht hat und irgendwelche Kriege gewonnen hat. Das ist natürlich, ich meine, gleichzeitig guckt man sich die Schulen an und wie desaströs die Lage da ist. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland ist es wirklich hart, weil auch die natürlich irgendwie unterbesetzt sind alle. Und das rächt sich jetzt, dass da jetzt eine ganze Kohorte von Leuten jetzt gerade in Ruhestand gegangen ist und die nicht, das einfach politisch nicht gesehen wurde, dass dafür Nachschub gesorgt werden muss. Und sowieso die Schulen auch alle sehr schlecht ausgestattet sind. Das heißt, ständig fällt was aus und dann ist so ein weiches, softes Fach wie Geschichte das Erste, was dran glauben muss. Mm. Neben anderen Fächern natürlich. Aber das wäre dringend notwendig.
Wäre auch so eine politische Förderung für für die Lehrpläne.
Ja, auf jeden Fall.
Ich würde noch einen Punkt und vielleicht so... Gibt's von, ja genau, haben wir noch was vergessen?
Nee, ich wollte nur einen Zusatz zu diesem, dass Frauen oder dass Mütter sozusagen mehr Liebe geben können, wenn es ihnen selber gut geht. Oder so, vielleicht ganz kurz. Ich habe leider, ich vergesse immer den Namen von dem Psychologen, was ich gehört habe.
Ich auch das immer. Gehört habe.
Aber der hat ein Buch geschrieben, das heißt Mutlose Mädchen. Und der hat in seiner Praxis immer mehr oder das hat das so als Phänomen wahrgenommen, dass es immer mehr Mädchen gab, die sich Anfang der Pubertät, glaube ich, sowas völlig aus dem Leben zurückgezogen haben und einfach aufgegeben haben. Und er sagt, es ist Depression, aber es ist nicht einfach nur mit Depression zu beschreiben, sondern er hat sozusagen eine Struktur darin erkannt, dass er sagte, die haben alle Mütter, die sich wahnsinnig aufreiben zwischen und die eigentlich ihren Kindern die bestmögliche Kindheit ermöglichen wollen und sich dadurch kaputt arbeiten. Also die Anforderungen, das hat auch was mit dem Perfektionismus vielleicht zu tun, das hat aber auch mit gesellschaftlichen Anforderungen zu tun, die, wie gesagt, also arbeiten müssen oder um sich selbst, also dann auch selbstwirksam zu sein, aber dann eben auch die Kinder von A nach B kutschieren die ganze Zeit und irgendwie also sich wahnsinnig aufreiben in ihren eigentlich 4 Jobs, die sie gleichzeitig machen und wo die Mädchen dann sagen, okay, das will ich nicht. Und die können dann aber keine alternative Vorstellung entwickeln. Und die sehen nur ihre Mütter und sehen das als Role Model und sagen, so will ich nicht werden.
Mhm. Und ist dann, das Markwort? Heißt der?
Ich weiß es nicht.
Mutlose Mädchen. Ich hatte das Buch, glaube ich, auch auf dem Schirm, ja.
Und das fand ich wahnsinnig interessant, weil die Idee ist ja, meinen Kindern die perfekte Kindheit zu ermöglichen und sich selber dabei aber so kaputt zu machen, dass die Kinder dann in der Depression sozusagen versinken und keine Vision mehr für sich selbst haben.
Ich würde gerne auf eine guten Note abschließen, weil das gibt keine gute Laune.
Nee.
Du schreibst noch, dass eben diese gegenseitige, also am Schluss Bewertung und dass man so diese Ansprüche und sich vergleicht, hast du jetzt einen Kaiserschnitt oder Hausgeburt, stillst du oder gibst du die Flasche und eben, dass die Frauensolidarität noch ein Thema ist. Hast du dazu irgendwie Beispiele oder so irgendeine inspirierende Geschichte? Weil bei mir ist das zum Beispiel so, ich erlebe derzeit eine unglaubliche Frauensolidarität und das hilft mir extrem.
Toll.
Also, dass man eben sich nicht mehr oder nicht so wie früher irgendwie Es gibt auch nicht mehr so diese Gräben zwischen Working Moms, also die erwerbstätig sind, und den Hausfrauen, dass man wirklich so, ja, dass sich Frauen mehr unterstützen. Super. Kennst du da auch Fälle oder Geschichten?
Naja, was ich schön fand, war, vielsagend fand, war dieser Ausspruch von Mareike Kaiser auch in das Unwohlsein der modernen Mutter, dass sie sagt, was ist das Schlimmste am Elternsein, sind die anderen Eltern. Und dann kommt gleich dahinter, das Schönste am Elternsein, abgesehen vom eigenen Kind, sind die anderen Eltern. Mm. Also das heißt, man kann in diese Spirale kommen von sich vergleichen und von Aggression oder keine Ahnung oder gegenseitigen Vorwürfen oder so, oder Rechthaberei oder was weiß ich, oder sich beurteilt und bewertet fühlen. Aber man kann natürlich auch versuchen, solidarische Netzwerke aufzubauen und zu gucken, dass man sich mit denen, wie man sich mit den Leuten verständigt und was einem gut tut auch. Und eine Community aufzubauen von Leuten, wo man sich wirklich bewertungsfrei über diese Dinge austauschen kann. Ich fand so eine schöne Geschichte über den Muttertag, dass der im 19. Jahrhundert entstanden ist, weil eine Frau, Namen auch wieder gerade vergessen, den initiiert hatte, um damit Mütter sich treffen und austauschen. Mhm. Und das war ganz wertneutral sozusagen. Da ging es einfach darum, sich zusammenzuschließen.
Playdate.
Ja, aber eben auch Lobbybuilding oder so ein bisschen. Oder Erfahrungsaustausch. Und gerade im 19. Jahrhundert, wo so viel an dem Ende des 19. Jahrhunderts auch viele Umbruch und so. Und das ist ja eben das Krasse, dass durch diese Hausfrau-Geschichte passiert ja so eine Vereinsamung und Vereinzelung der Frauen und eben das Gegenteil von Lobbyarbeit. Ne? Mhm. Deswegen ist das ja so unterrepräsentiert. Mhm. Und dieses sich austauschende Zusammenschluss ist was ganz Tolles. Also genau.
So. Liebe Evke, wir kommen langsam zum Schluss. Hast du noch irgendeinen Gedanken, der dir noch wichtig ist, den wir vielleicht vergessen haben?
Nee, ich glaube, wir haben alles Mögliche abgehakt.
Ich danke dir sehr, sehr für dieses Gespräch, für deine Zeit und vor allem auch für dein Buch.
Danke.
Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der digital Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.